So, Kai, da sind wir wieder.
So, Philipp.
Ja, ich möchte dich ganz herzlich zu unserem Politik-Podcast begrüßen.
Oh, Politik. Ich dachte, das ist Fußball.
Ja, wir...
Die Hälfte der Leute, die hier am Anfang eingeschaltet haben, in den ersten 44 Sekunden, werden jetzt wieder abschalten, weil Politik-Podcast genannt wurde.
Ja, aber es ist ja...
Ja.
Wir reden ja zwar über die WM.
Let's talk about politics, ja.
Aber ich fürchte... Nach der WM in Russland und nach der WM in, wo war das, da in der Wüste, Katar. Ist auch, denke ich mal, endgültig die Politik bei der WM angekommen oder ist die WM in der Politik angekommen?
Aber wir wissen es nicht genau.
Ne? Also,
wir können es nicht genau sagen.
Aber ist das Politik mit Fußball oder ist das jetzt Fußball mit Politik?
Genau, wie war das, nimm die das Eis von meiner Spinne. Oder so, Bear Grylls-mäßig. Nee, ich bin auch immer wieder schockiert. Das Thema ist aber, diesmal war die deutsche Nationalmannschaft gar kein Teil davon. Diesmal ging es gar nicht um die deutsche Nationalmannschaft, weil wir einfach schon raus waren,
als es losging. Ja, wir waren schon wieder nicht dabei, ne? Also schon wieder nicht beteiligt.
Ja. Gut, aber in dem Fall, sage ich dir ehrlich, bin ich ganz froh, dass wir nicht beteiligt sind. Philipp, ich glaube, diese WM ist natürlich genauso politisch wie, ich glaube, alle WMs im Vorfeld, ob Katar, Russland oder alle davor. Denn sobald es um die FIFA geht und die FIFA etwas organisiert, ist immer irgendwo Schmuh dabei und Politik dabei. In dem Fall jetzt ganz besonders. In der jetzigen Folge, Philipp, wollen wir aber mal das Big Picture angucken. Wir waren jetzt in den letzten 2 Wochen weg.
Ja.
So, das hat mir gut getan, dir offensichtlich auch. Du siehst großartig aus. Wir haben noch keinen Videopodcast, aber das müsst ihr mir jetzt einfach glauben.
Ja, danke.
Der Mann ist komplett ausgeruht und fit und heiß vor allen Dingen für diese Folge. Wir haben aber natürlich auch einiges unkommentiert gelassen in den letzten 2 Wochen, notgedrungen.
Ja.
Was definitiv zu kommentieren sein muss, was kommentiert werden
also
muss.
Also ich kann dir jetzt schon sagen, es war vielleicht ganz gut,
dass wir
nicht direkt am nächsten Tag die Folge gemacht haben über das Ausscheiden unserer DFB-Elf.
Ja, das ist richtig.
Denn wie das so ist in der Emotionalität oder auch in der Beziehung, wenn man sauer ist.
Da fallen Sätze und Worte, die so nicht
gesagt
werden sollten.
Da sagt man Dinge, die man eventuell später bereut. Und deswegen war es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt genug Abstand von der Situation haben. Dennoch werden wir dazu in der nächsten kommenden Folge werden wir das genauer beleuchten und sozusagen uns dieser Situation widmen. Wir wollen jetzt mit euch nochmal so ein bisschen den Rückblick wagen, was ist passiert bis hierhin, nochmal die ein oder andere Kontroverse aufarbeiten.
Ja.
Und die haben leider nicht so richtig was mit Fußball zu tun.
Nee, das meiste davon hat nichts mit Fußball zu tun, Philipp. Ich würde dennoch gerne mit dir beim Fußball anfangen.
Ja, sehr gerne.
Gehen wir mal durch. Wir haben aufgehört, da waren die Gruppenspiele noch nicht mal ganz durchgespielt.
Genau.
Und jetzt sitzen wir schon vor einem Viertelfinale, was ansteht. Ohne jetzt jedes Spielreplik zu gehen, weil das wäre ausufernd. Es ist ja auch, also die Gruppenspiele sind so passiert. Die Konstellationen nach den Gruppenspielen waren so, wie wir sie ungefähr auch, glaube ich, predicted hatten. Da waren keine großen Wunder und Abenteuer drin.
Genau, also wie erwartet haben sich die großen Nationen durchgesetzt. Und da ja irgendwie gefühlt jeder weitergekommen ist, auch hier und da noch eine etwas kleinere, unerfahrene Nation dabei.
Ja.
Wie zum Beispiel Demokratische Republik Kongo oder dann auch Kap Verde, die dann auch weitergezogen sind in die K.O.-Phase. Aber im Grunde das 16. Finale so wie erwartet.
Wie erwartet, Philipp, und die Ausgänge dieses 16. Finales auch halbwegs erwartbar.
bis auf dieses eine Spiel.
Naja, 2 Spiele würde ich da tatsächlich nennen.
Okay.
2, wenn nicht sogar, lass mich kurz sichten, 3 Spiele. Wie kann es sein? Ach, das sind meine Tipps, oder wie? Ja, das müssen meine Tipps
ich
sein.
Ich wollte
gerade
sagen, du bist du bist in
deiner
Tippliste.
Denn der Senegal hat verloren.
So ist das.
So ist das. Philipp, also dennoch die Spiele erwartbar ausgegangen. Ein Spiel, worüber wir gleich noch reden wollen, ist natürlich das Paraguay-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Das andere Spiel, weil wir nicht alleine rausgeflogen sind. Nicht nur wir, Philipp, sind rausgeflogen, sondern auch die Nachbarn unsererseits. Die Holländer.
Ja,
ja. Die Elftal, ja. Die ist auch raus. Also kann man sich in diesem Sommer einen Campingplatz teilen.
Ja, genau.
Zusammen mit den Holländern, die es auch nicht geschafft haben, gegen Marokko sich durchzusetzen. Wobei ich dir sagen muss, Philipp, jetzt hat das nämlich gepasst in meinem Tipp.
Mhm.
Bin ich davon ausgegangen, dass die Marokkaner das gewinnen würden gegen die Holländer. Und so war's.
Genau, also ich mache dann direkt mal weiter mit dem Achtelfinale und auch gleich mit Marokko, die sich auch dann 3-0 sehr stark gegen die Kanadier durchgesetzt haben. Also da ist ordentlich was los in Marokko. Da ist vielleicht so ein kleiner Geheimfavorit unterwegs. Und Paraguay natürlich dann gegen Frankreich sozusagen eigentlich in unserem fest eingeplanten Spiel ausgeschieden, auch mit ein skandalwürdiges Spiel. Na, also die Spieler sind da alle auf Mbappé losgegangen und haben ihn in jeder möglichen Situation gefoult oder dann auch abseits des Balles malträtiert. Also ein sehr unwürdiges Spiel der Paraguayer. Und ich glaube, eine Senatorin oder auf jeden Fall eine Abgeordnete aus Paraguay hat dann auch Kylian Mbappé rassistisch beleidigt über die sozialen Medien.
Ja.
Wo ich dann finde, hat Mbappé sehr sehr gut und rhetorisch gekontert. Also auch da ordentlich was los bei dem Spiel. Ansonsten können wir noch sagen, die Wikinger haben die Brasilianer rausgeschmissen.
Das auch für manchen erwartbar.
Ne, also norwegische blonde Roboter oder weiß ich nicht, Terminator 2000 wie das Modell hieß mit Arnold Schwarzenegger.
Wahnsinn.
Vielleicht muss man da mal einen DNA-Test oder irgendwie, weiß ich nicht, musste da einmal in der Woche von Liquimoli bisschen Öl reinkippen.
Ja, WD-40 nochmal zum Ölen.
Genau.
Also absolute Bestie. Erling Haaland nach dem Spiel, lustige Anekdote, hat ein Norweger, weil er darauf nicht getippt hat, dass die Brasilianer doch durch die Norweger herausfliegen, gewettet, seinen Namen zu ändern nach dem Spiel, wenn die Norweger weiterkommen sollten. Ja, dieser nette Herr aus Norwegen heißt jetzt für die nächsten 10 Jahre Nyland Haaland.
Ach, sehr gut.
Namensgeber sind der überaus starke Torhüter, übrigens vereinslos aktuell. Also Hannover 96, ich weiß nicht, aber naja gut.
Ja.
Suchen vielleicht ja noch einen Torhüter. Auf jeden Fall ein absolut überragendes Spiel gemacht, wie ich finde.
Mhm.
Und Haaland, du hast es selber gerade gesagt, ist nicht zu stoppen, wahnsinniger Spieler.
Genau.
Weitere Überraschung, weniger als, ich fand es ein bisschen schade tatsächlich, die Mexikaner verlieren gegen die Engländer 3-2, jetzt hätte man sagen können, oh, erwartbar, aber war auch ein knappes Spiel.
Ja, und vor allem war ein sehr geiles Spiel,
also
da ging das wirklich rauf und runter, ne? Und auch da kommen wir jetzt zu schon sozusagen das erste Politikum, ich will da nicht vorweggreifen, aber der damalige Rechtsverteidiger Jarrell Kwanza von Leverkusen hat ja die rote Karte gesehen. Durch ein sehr hartes, unfaires Tackling. Also hat da den Mexikaner an der Seitenlinie komplett weggeflext.
Ja.
Ist auch eine rote Karte. Also ist unstrittig. Also ne, gar keine Frage. Aber aufgrund der Situation, zu der wir jetzt noch kommen, zu der wir gleich kommen, behalten sich die Engländer vor, das auch schon mal sportgerichtlich prüfen zu lassen, ob denn da auch eine Sperre jetzt vorliegen wird oder nicht.
Das ist Wahnsinn.
Genau, und trotzdem die Engländer dann weiter gegen Mexiko. Kleine Randnotiz, Jordan Henderson stürzt beim Sprung über die Bande, beim Jubeln, bricht sich den Arm.
Ach du Kacke,
Also sozusagen Kollateralschaden.
Das ist so dämlich,
Jubel. Kai, und das finde ich sehr traurig, müssen wir ein Karriereende verkünden.
Oh ja.
Und zwar des stellvertretenden größten Fußballers aller Zeiten.
Ja, mindestens.
Cristiano Ronaldo hat sein letztes WM-Spiel bestritten für die Portugisen bei der 1-0 Niederlage gegen Spanien.
Und was für ein unglückliches Tor die Portugiesen dann doch noch in der Nachspielzeit sich fangen. Ike Merino, der manchem auch aus Dortmund noch bekannt ist, dreht sich einfach und schießt das Ding rein, kriegt den Pass, dreht sich rein, macht das Tor. Das ist so bitter, wie effizient für die Spanier, die, wie ich sage, auch ein ziemlich hartes Spiel, also auch ein absolut gutes Spiel, strategisch aber geprägt, am Ende dann die Nasenspitze leicht vorne haben, nicht die bessere Mannschaft sind. Mhm. Ich glaube, die heben sich beide ganz gut auf.
Ja.
Für CR7 wird es wohl möglicherweise das letzte Spiel bei einem großen Turnier gewesen sein.
Genau, das hat er ja schon in der Pressekonferenz davor verkündet.
Ja.
So ganz real scheint es nicht.
Hey, man weiß es nie.
Genau, er ist ja weiterhin bei Al-Nassr, ist er ja noch unterwegs. So Kai, und bevor wir jetzt zu den beiden Skandalspielen kommen,
oh ja,
würde ich mit dir gerne noch Schweiz-Kolumbien sozusagen kurz besprechen.
Ja.
Die Schweizer setzen sich im Elfmeterschießen 4-3 gegen die Kolumbianer durch.
Beides, ich habe es gestern die erste Halbzeit nur gesehen.
Ja.
Die Schweizer Präzision und dieses eingespielte Team, mhm, wie auch genannt, also Granit Xhaka mit mehr Spielen als Lothar Matthäus für die deutsche Nationalmannschaft mittlerweile und Rodriguez eben auch, der Linksverteidiger, glaube ich, ist es.
Ja, ich wollte sagen,
dass der noch spielt.
Gefühlt seit 10 Jahren Karriereende und ich sehe den immer nur.
Den gibt es bei Panini, gab es den 2005, 2006 auf den Schulhöfen
auch,
schon.
Ich sehe auch nur bei Schweiz irgendwie, wenn irgendwelche Turniere sind. Ansonsten,
unfassbar.
Frag mich bitte nicht, wo der spielt, aber auch absolute Legende.
Eine absolute Legende, beides Rekordnationalspieler. War ein ausgeglichenes Spiel bis zum Schluss, zeigt das Ergebnis 0-0,
ja,
und dann eben das Elfmeterschießen und da ist es wie auf hoher See und vor Gericht, Philipp, da kann alles passieren. Insofern keine Schande. Philipp, lass uns zu den zwei Spielen kommen, die tatsächlich Aufreger-Matches waren. Zum einen, bevor wir da hinkommen, alle drei Gastgeber haben es bis ins Achtelfinale geschafft.
Ja.
Das ist bemerkenswert, wie ich finde.
Ja. Gab es auch noch nie.
Gab es noch nie.
Weil es auch noch nie drei Gastgeber gab.
Fair enough. Aber also auch da, alle drei aber auch ausgeschieden in diesem Achtelfinale. Und
ja.
Philipp, jetzt hätte man sagen können, die USA hat wirklich alles dafür getan, nicht auszuscheiden, beziehungsweise die Karten so optimal zu legen, dass das Ausscheiden abgewendet wird, oder?
Ja, das ist, wenn man mächtige Freunde hat,
ja,
und ein ganz dickes Telefonbuch, dann kann man schon einiges möglich machen aus so einem ovalen Büro.
Das aus dem ovalen Büro, ja, wird dann einiges möglich, vor allen Dingen, wenn man den Donald im Zweifel am Apparat hat, als Gianni Infantino. Und da das beides Busenfreunde sind, ist der Weg natürlich besonders kurz. Worüber wir reden, ist eigentlich ziemlich banal. Balogun, mhm, der Spieler der USA, hatte im Sechzehntelfinale glattrot gesehen.
Ja.
Er war daraufhin gesperrt worden für nicht nur ein Spiel, glaube ich, sondern auch mehrere. Also in dem Turniermodus für ein Spiel sicher gesperrt.
Genau, also das ist, genau, vielleicht kurz ja, zur Regelkunde. Also es ist so, wenn du eine gelb-rote kriegst, ne, also sozusagen einfach zwei gelbe addiert, dann kriegst du ja auch eine rote.
Ja.
Dann bist du für ein Spiel gesperrt.
So ist das, ja. So.
Wenn du eine direkt rote kriegst, dann ist es ja entweder eine Tätlichkeit oder ein sehr, sehr grobes Foulspiel. So, und ja, dann ist es immer so, dass du auf jeden Fall diese eine Sperre, ein Spiel bekommst du sowieso, weil du ja die rote dir eingefahren hast. Und dann wird meistens noch irgendwie verfügt aufgrund der Härte und wie schwerwiegend dann dein Verstoß ist, eben noch Sperren obendrauf.
Ja.
So. Und alle Experten und auch alle Schiedsrichter und auch jeder Fußballfan da draußen sagt oder würde sagen, das ist eine rote Karte. Also so wie er ihm da von der Seite
ich
auf den Knöchel steigt.
Ich sehe es gerade hier online, genau. Also wie genau dieser Knöchel sich biegen kann,
ja,
ohne zu brechen.
Genau.
Da zieht es mir alles im Gesicht.
Genau, also der Gegner
rot,
auf jeden,
ja,
Fall,
ja,
sehr, sehr elastische Bänder. Und das ist einfach eine glatte rote Karte. Ne, das,
ja,
war sicherlich keine Absicht und es war bestimmt auch sehr unglücklich. Ne, also ich will da Balogun keinen Vorwurf machen.
Ja.
Das passiert manchmal im
Aber
Fußball.
Es ist fahrlässig, das
so
zu tun.
Letztendlich,
ne?
Letztendlich ist es eben eine rote und letztendlich muss es dafür mindestens ein Spiel Sperre geben, eben diese obligatorische Sperre, ein
Im
Spiel
Turniermodus, genau,
für eine rote Karte. So gibt es,
ja,
in der Bundesliga auch, wenn du dir eine rote einfährst, egal in welcher Konstellation,
ja,
bist du mindestens ein Spiel gesperrt.
Genau.
Das ist weltweit, ist das so. Ne? Wer,
ja,
wer ins Regelwerk guckt,
auf jedem,
der findet das so.
Auf jedem Kreisliga-Fußballplatz ist das genauso. Also das ist eine Regel, gelbe Karte, rote Karte ist so leicht zu erklären, das versteht,
genau,
jeder.
Ja. So, und jetzt war es natürlich so, dass Balogun ist der beste Torschütze der Amerikaner Und es wäre natürlich schon irgendwie sinnvoll, wenn jetzt gegen Belgien, denn Belgien ist jetzt auch nicht Spanien oder Frankreich, ne?
Nee,
also
ich sag machbar mal, wenn, vielleicht sogar.
Ist vielleicht machbarer als andere. So, und wenn du dann natürlich deinen besten Torschützen an Bord hast, würde das helfen. Ne? Das dachte sich natürlich auch Sportexperte und Fußballkonnoisseur Donald J. Trump. Ist es Donald J. Trump? Anyway. Auf jeden Fall.
Ja, es ist Donald J.
Auf jeden Fall. Dachte er sich in seiner unendlichen Weisheit, Moment mal, vielleicht rufe ich mal meinen Präsidentenkumpel Gianni an,
ja,
und bitte ihn darum, Zitat, die Entscheidung zu prüfen. Also da wurde natürlich kein Zwang ausgeübt am Telefon und da wurde auch kein Befehl gegeben oder da wurde auch nicht genötigt, ne? Also so zumindest die offizielle,
naja, der offizielle seine Aussage war, er halte die Entscheidung des, und jetzt zitiere ich, ja, schrecklichen Schiedsrichters, Ende, nicht für gerechtfertigt.
Ja.
Zitat, ich habe lediglich um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht glaube, dass es ein Foul war.
Ja.
Zitat Ende. Ja. Und jetzt möchte ich jeden,
ja,
doch einfach nochmal bemüßigt fühlend bitten, dieses Foul sich anzuschauen,
ja,
und danach nochmal zu überlegen, für sich, nicht für andere, für sich,
ja,
ob das ein Foul war oder nicht. Also, ich weiß nicht, welche Sport, also er ist großer Fan von UFC,
ja,
ja, von MMA, Mixed Martial Arts,
ja,
da ist es möglicherweise kein Foul.
Ja gut, da war das mildes Streicheln.
Die Frage ist, wie viele Bälle siehst du in so einem Oktagon in der Regel? Ich glaube, da gibt es keinen. Also,
nein.
Ist vielleicht auch nicht seine Sportart.
Nee, und jetzt ist es eben so gekommen, wie es gekommen ist. Ein natürlich unabhängiges Gremium der FIFA hat das Ganze nochmal überprüft. Und es gibt wohl diesen einen Paragraphen im Statut, das hast du mir gerade vorgetragen, vor der Aufnahme, dass wohl dieses Gremium die rote Karte in eine Bewährungsstrafe umwandeln kann.
So ist das.
So, das heißt, ich muss ein paar Sozialstunden machen oder muss er bei der Tafel aushelfen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt eine Bewährungsstrafe bekommen. Die rote, also die Sperre wurde aufgehoben und er durfte spielen.
So, ja.
Und jetzt muss ich natürlich erstmal auch den Spieler in Schutz nehmen. Denn er hat sich, also der Spieler selber hat sich das Ganze nicht ausgedacht. Ne? Also das ist, das wurde alles 3 Paygrades über seinem Kopf entschieden. Und ich meine, natürlich sind die Amerikaner, also die Spieler, natürlich freuen die sich und auch der Coach hat natürlich auch gesagt, es ist natürlich super, dass er dabei ist. Ne? Also da müssen wir jetzt einfach die sportliche Seite einfach mal ausklammern, weil die damit nichts zu tun hat.
Mhm.
Ne? Hier geht es rein um Weltpolitik. So schlimm, wie es ist, Kai. So, und jetzt ist es natürlich so, was ich schon gesagt habe, jetzt überlegen sich die Engländer, Moment mal, wenn die FIFA jetzt rote Karten zurücknimmt, was ist denn eigentlich mit unserer Karte von unserem Verteidiger?
Ja, ja.
Und die Belgier haben auch schon angekündigt, sollten sie ausscheiden gegen die USA, würden sie sich sozusagen den Gang zum Sportgericht vorbehalten.
Ja, genau.
Was natürlich auch völlig zu Recht ist. Und es gab natürlich auch den Riesenaufschrei, auch die UEFA hat eine Pressemitteilung rausgegeben, die natürlich besagt, dass sie absolut schockiert sind über die Regelauslegung, beziehungsweise über einfach die Beugung der Regel. Also Rot ist Rot und Rot ist Sperre. Und da gibt's nichts zu mokeln. Also wenn du, wenn du einen massivst wegflexst und dafür kriegst du eine rote und dann kriegst du initial 3 Spiele Sperre. So.
Ja.
Dann kannst du natürlich nochmal vor ein Gremium treten und rumheulen,
ja,
und betteln. So, dann wird die Sperre vielleicht auf 2 reduziert. Aber einfach die Annullierung der Sperre sieht das Regelwerk schlichtweg nicht vor.
So ist das,
ja?
Philipp. Und um das nochmal zu untermauern, diese bedenkliche Entwicklung hatte ja schon mal stattgefunden. Also du hattest es gerade gesagt, die Reduzierung einer Strafe ist etwas, was möglich ist.
Ja.
So angewandt bei niemandem Geringeres als Cristiano Ronaldo, mhm, zum Irlandspiel, verteilt der Ellenbogen gegen einen Spieler. Die Strafe wird dann auf ein Spiel reduziert und nicht auf die vorherigen 3. Möglicherweise auch, damit Cristiano Ronaldo den WM-Auftakt nicht verpasst. Ja.
Das ist jetzt eine Unterstellung von
das
dir.
Das ist eine Unterstellung, die jetzt nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Interessant ist, und du hast es gerade gesagt, die Engländer prüfen jetzt auch,
mhm,
für ihre Mannschaft, die Aussage von Thomas Tuchel, dazu, der sich nach dieser ominösen Anruf auch geäußert hat. Mhm. Mit den Worten, ich zitiere, wer kippt diese Entscheidung dann und wann und auf welcher Grundlage? Wie weit geht das jetzt? Wir wollen einfach Konsistenz in den Entscheidungen haben, mahnte er.
Naja, Zitat, ich meine,
legen wir jetzt Berufung ein, wenn eine gelbe Karte keine gelbe Karte ist?
Ja.
Man könnte jetzt endlos debattieren, so Tuchel. Und jetzt bin ich gespannt, die Engländer legen diese, oder kokettieren damit, das auch zu tun, weil sie dann keinen Nachteil durchhaben wollen. Wenn sie das Spiel mögen würden, würden sie es nicht tun, sage ich dir ehrlich. Und das andere, wenn sogar ein niemand Geringeres als The one and only, Sepp Blatter schreibt. Ja, Sepp Blatter schreibt.
Der seine Hände in Unschuld wäscht.
Rote Karten werden durch politische Telefonanrufe aufgehoben. Sie werden auf der Grundlage von Regeln, Beweisen und durch unabhängige Gremien revidiert. Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsident interveniert und ein Spieler plötzlich vor einem K.O.-Spiel der Weltmeisterschaft freigesprochen wird, stellt sich unweigerlich die Frage, Philipp, quo vadis, FIFA?
Tja.
Und ich würde fragen,
cui
bono? Nicht quo vadis.
Ja.
Aber Lateiner unter sich.
ja, genau.
Insofern, Philipp, zu dem Kapitel rote Karten, gelbe Karten, keine Karten, würde ich das Segment abbinden. So wie es jetzt gerade läuft und so wie die Entscheidung da getroffen wurde, in Ordnung, rote Karten zu nehmen, sie nicht anzuerkennen, zu revidieren durch einen Anruf von einem Staatspräsidenten, ist ganz dolle bedenklich.
Ja.
Und wenn wir das tatsächlich, wenn das jetzt so, wie es gelaufen ist, weiter läuft, dann haben wir 2034 die Anrufe von Mohammed bin Salman. Und Philipp, darauf warte ich eigentlich noch, dass die FIFA die Regularien für die einzelnen Nationalmannschaften aufweicht. Kennst du das aus dem Handball? Im Handball gibt es auf einmal eine ganz großartige katarische Nationalmannschaft.
Oh ja, das habe ich mitbekommen.
Ja, weil dann jeder einfach den Pass bekommt
und
jeder, der den Pass hat, darf auch für diese Nationalmannschaft spielen. Warum nicht auch sowas? Ich meine, die Mannschaft von Saudi-Arabien war jetzt noch nie der große die großen Fußballakteure. Ich glaube, die höchsten Siege der deutschen Nationalmannschaft waren gegen diese saudi-arabische Nationalmannschaft.
Ja, 8-0 damals, ja.
Warum nicht auflösen? Warum nicht Mannschaft zusammenkaufen?
Aber auch nur dann für den Gastgeber, ne? Oder wie war
naja,
das?
Du kannst im Zweifel für alle machen, weil alle anderen haben dann nicht so den Effekt draus, aber gerade für die kleinen Mannschaften und so viele kleine Mannschaften, seien wir ehrlich, würde es doch auch dann nicht mehr interessieren, weil die kleinen Mannschaften brauchen ja auch Kohle dafür. Zieht ja keinen nach Kap Verde, der dann nicht zwingend für teuer Geld eingekauft wird.
Ja.
Warum denn nicht? Philipp, das Fußballspiel ist doch sowieso alles, ist doch alles ein Joke.
Ja, also wir halten fest, die FIFA oder beziehungsweise der Sport ist jetzt endgültig zum Spielball von Politik und Wirtschaft geworden.
Komplett, ja.
Ich glaube, so kann man es festhalten. Allerdings sozusagen Silberstreif am Horizont. In dem Moment war der Fußballgott ein einfacher Fan.
Ein einfacher Fan, Philipp. 4-1 gewinnen die Belgier gegen die US-Amerikaner in einem sehr deutlichen Spiel.
Ja.
Auch, glaube ich, da sage ich dir ehrlich, auch aus dem Frust heraus der Belgier, solche Eskapaden im Vorfeld bei den US-Amerikanern zu sehen und zu sagen, habt ihr das wirklich nötig? Haben sie die weggeputzt?
Ja, also ich habe das Spiel auch ein bisschen gesehen.
Ja.
Also die haben losgelegt wie die Feuerwehr, die Belgier.
Ja.
Und dementsprechend dann auch in Führung gegangen. Also in dem Moment sozusagen trug das Karma ein belgisches Trikot.
Ich glaube
von daher, glaube ich, freuen wir uns alle über den Ausgang. Wir hoffen einfach, dass sowas nie wieder passiert.
Dass sowas nie wieder passiert. Philipp, aber jetzt könnte man natürlich aus der Perspektive eines Fans sagen, dass sowas nie wieder passiert. Ich habe gestern auf der Heimreise im Zug Fans erlebt, die sich groß darüber gefreut haben. Ich finde es bestürzend. Argentinien gegen Ägypten, Philipp, dass es nie wieder passieren möge.
Ja.
Eine klare Schiedsrichterentscheidung oder klare Schiedsrichterentscheidungen hin oder her. Die großen Weltstars, bis auf Cristiano Ronaldo, bei Argentinien weiter durch ein turbulentes, will man sagen, Spiel gegen Ägypten. Ja. Ägypter, sehr, sehr starke Ägypter, bis zur 80. oder 75. Minute definitiv.
Mhm.
Ein Ägypten, was Messi aus dem Spiel nimmt, ein Ägypten, was absolut effizient im Abschluss ist, ein Ägypten, was so gut verteidigt wie selten und ein Torwart, ein ägyptischer Torwart, der über seine eigene Leistung hinauswächst. So hatte ich das Spiel bis zur 75. Minute gesehen, Philipp. Wie hast du es gesehen?
Ja, genau so. Mhm. Klar, Ägypten geht mit 2-0 in Führung, ne, und dominiert die Argentinier, die auf einmal völlig menschlich erschienen.
Mhm.
Und der Torwart mutiert zu Spider-Man, also hat er achtarmig alles rausgeholt. Wobei Argentinien war jetzt auch nicht so dominant, ne? Aber das was kam, hat der ägyptische Keeper da
souverän
weggekratzt von der Linie. Und man muss sogar sagen, die Ägypten ja eigentlich, und jetzt geht sozusagen die Verkettung, ich nenne es mal unglückliche Umstände,
allerdings, ja,
geht jetzt los. Ägypten mit einem Tempo-Gegenstoß nach argentinischer Ecke überbrücken da die 80 Meter im Vollsprint. Spielen einen kurzen Doppelpass und dann steht es 2-0. Doch das Tor wurde zurückgepfiffen, meiner Meinung nach zu Recht, weil der Ägypter im eigenen 16er dem Argentinier sozusagen auf den Fuß tritt.
Ja.
Und das ist nun mal, ist halt ein Foul, ne? Also auch wenn es ist zwar ein billiges Foul, ne? Ist nicht schlimm oder so, passiert andauernd, aber ist halt ein Foul. Das heißt, das Tor kommt nach VAR-Entscheidung zurück.
Mhm.
Zu Recht. So. Argentinien macht, Ägypten macht kurz darauf dann regulär das 2-0.
Dennoch das 2-0, ja.
Ne? Also sozusagen schafft es dann doch wieder in Führung zu gehen oder die Führung auszubauen. So, und dann kann man sagen, okay, die verlässt die Kräfte oder eben Argentinien dann eben doch besser.
Ja, aber also, Argentinien ist in der Regel bei einem 2-0 bisher in der Geschichte des Fußballs Cook gewesen.
Ja.
Schießt du ein 2-0 gegen Argentinien, hat Argentinien nie nur den Ausgleich hinbekommen, sondern hat immer verloren.
So, in dem Fall machen sie den Ausgleich.
Ja.
Ne? Also arbeiten sich wieder rein. Also man würde sagen, ist ein Arbeitssieg. Ne? Also dann Argentinien und gleich kannst du eingreifen. Dann eben in der Nachspielzeit nach ägyptischer Ecke.
Mhm.
Auch mit einem Tempo-Gegenstoß, der brillant ausgespielt ist.
Das ist, ne? So,
also ja. da wurden auch mit zwei langen Pässen, wird da das Feld überbrückt, rechts raus auf Lautaro Martinez, der so fast von der Eckfahne dann auf Enzo Fernandes flankt, der setzt sich im Kopfballduell im Fünfer durch, köpft da gegen die Laufrichtung des Keepers, der macht und chancenlos. Argentinien gewinnt das Spiel 3-2.
Genau, dieser 3-2 war dann gefolgt zu zwei Toren, einem von Messi, dem anderen vorbereitet von Messi.
Genau.
Also auch das schon ein Kopfballtor, da sind die Argentinier zum Schluss, die Ägypter zum Schluss ein bisschen fahrig, vielleicht dann auch überfordert, wie auch immer.
Genau.
Und dieses 3-2 fällt dann eben recht spät im Spiel. Die Ägypter versuchen noch, aber dem fehlt dann am Ende des Tages auch die Durchschlagskraft, das noch zu wenden.
Ja.
Jetzt hast du gerade skizziert, wie das 2-0 der Ägypter, was kein 2-0 war, zurückgepfiffen wurde.
Ja.
Jetzt haben wir im Argentinien.
Zu Recht.
Zu Recht. Ja, ohne. Ist in Ordnung. Ein Foul ist Foul. Ein Foul ist ein Foul, solange
sollte
die Ägypter
meinen.
Das Foul machen.
Ja, sollte man meinen, ja.
Denn keine Stunde quasi später wird der argentinische Spieler den ägyptischen Spieler im 16er am 16er halten, während die Argentiner den Tempo-Gegenstoß machen, der dann zum 3-2 führt. Also der Ball bei einer Ecke der Ägypter fliegt quasi aus dem 16er raus oder nach einem Gegenstoß der Ägypter gelangt eben so aus dem 16er, dass der ägyptische Spieler, der eigentlich zum Ball rennt, gefoult gehalten wird durch den Argentinier, zu Boden kommt, der Ball an dem Ägypter eben vorbeiläuft und zum Argentinier, der dann im Vorteil logischerweise den Ball nach vorne bringt. Jetzt kann man, darüber regen sich eben auch genau diese Ägypter auf, das nicht pfeifen, ja, und nicht pfeifen und sagen, ja gut, okay, der hält ihn halt, der ist aber nicht aktiv am Ball. So, also der ist nicht am Ball, sondern der ist auf dem Weg zum Ball, hat also kein großes Foulpotenzial.
Mhm.
Ja, das kann man sagen. Wenn ich aber so kleinlich auf der ägyptischen Seite,
ja,
den ich trete dem auf den Fuß ja, pfeife.
Was auch ein allerwelts Foul ist. Ne?
Was auch ein, was ist ein Foul? So, das so, kann ich ja pfeifen. Aber ja, da muss ich als Schiedsrichter meine Linie bewahren, ja, und auf der anderen Seite genauso das Foul pfeifen. Und das ist eben der ausschlaggebende Punkt, warum die Ägypter dann zum Schluss unfassbar sauer waren.
Ja.
Nicht, also ist die Begründung ist nicht die Entschuldigung dafür, dass die Ägypter sich zum Schluss auch noch einige gelbe und rote, also rot weiß ich nicht, aber gelbe Karten holen. Der Trainer nicht zu allerletzt eben aufgrund der Aufregung. Der Schiedsrichter, der Franzose, hat zum Schluss einiges an Karten noch verteilt,
mhm,
eben aufgrund dieser turbulenten Aufregung. Ich kann das alles nachvollziehen, gerade wenn ja, du so gut 70 Minuten gegen den Weltmeister gegenhältst, um dann zum Schluss noch 3 Tore zu kassieren. Das ist frustrierend. 2 dieser 3 Tore sind verdient. Das ist eben aber auch ja, Fakt. Und
ja,
die Ägypter hätten gegen die Argentinier in die Verlängerung gemusst. Ob sie das geschafft hätten, wissen wir nicht.
Genau, aber am darum, darum geht es auch nicht. Ne?
Darum also es geht es ja auch den Ägyptern nicht. Ne?
Genau, es geht ja, genau, hier nicht um die Glaskugel, sondern es geht um nichts Geringeres als Gerechtigkeit. Das
ja,
ist zwar immer ein hohes Wort. Und mein Problem bei der Geschichte ist einfach, also es ist nicht der Ref.
Ne? Nee.
Also der Ref sieht ja sozusagen dieses Allerwelts-Foul bei dem Ägypten-Tor nicht,
ja,
und sieht auch das Allerwelts-Foul bei dem Argentinien-Tor nicht.
Hm.
So. Und Le Tessier ist eigentlich ein guter Ref. Ne? Also der hat schon
genau,
Champions-League-Finals gepfiffen. Also von daher mache ich dem Ref auf dem Feld keinen Vorwurf, weil das passiert bei jedem hohen Ball, tritt irgendwer irgendwem auf den Fuß.
Klar.
Und bei jedem hohen Ball hält irgendwer wen fest.
Klar.
So. Man könnte, früher hieß das internationale Härte. So, aber in dem Moment, wo der VAR beim ersten Tor sagt, halt stopp, da ist ein Allerwelts-Foul im 16er, wir nehmen das Tor zurück.
Mhm.
So. Das heißt, der VAR greift bei dem Feldschiedsrichter in die Regelauslegung ein,
ja,
was ja okay ist.
Dafür ist er gedacht am Ende,
so,
ja,
so,
bei groben Fehlentscheidungen.
Wenn da eine
ja,
grobe Fehlentscheidung passiert ist,
ja,
die ist jetzt kleinlich,
ja,
aber der VAR dachte sich, ja, faul ist faul.
Gut.
So. Und jetzt, und da kommst du wieder ins Spiel, Kai, wenn er beim ersten Mal kleinlich eingreift, so, und du sprachst von Konsistenz und der
Linie des Schiedsrichters, ne, oder
die,
der Schiedsrichterteams,
beziehungsweise
ja,
des VAR, der dann beim zweiten Mal, was auch ein Allerwelts-Foul ist, dann sagt so, ja, nö, greife ich nicht ein.
Mhm.
So, weil, so, und das ist
und
halt,
da die Frage, du hast gerade ja, gesagt, weil, warum?
Genau.
Warum? Und das ist jetzt die Mutmaßung. Ist es dann einfach nur eine sportliche Entscheidung, dass ich sage, nee, da war eine andere Situation, eine andere Konstellation? Oder ist es die Entscheidung, naja, weil man Messi so nicht ausscheiden lässt oder weil man die Argentinier so nicht gegen Ägypter ausscheiden lassen will in diesem Turnier, weil es ja auch quotenträchtig ist? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich kann es dir nicht sagen. Aber das hat einen Geschmack. Wieder. Und
genau, weil es wieder nicht um Sport geht.
Genau.
Ne? Also wir hatten die Balogun-Kiste halt einen halben Tag vorher.
Genau, genau.
So, ne? Und der ganze Skandal. Und über die Regelauslegung sprechen wir gleich nochmal in der anderen Folge, wenn es um
ja,
die DFB-11 geht. Da müssen wir über den Schiedsrichterboss sprechen. Ich kann aber schon mal ein bisschen anteasern. Also die gesamte Regelauslegung der Schiedsrichter ist eine riesengroße Kontroverse bei diesem Turnier, weil da Regeln ausgelegt werden, wie sie eigentlich gar nicht ausgelegt werden dürften, es aber trotzdem so ist. Also
ja,
am Ende, und jetzt greife ich mal vor, es gibt zwar das Regelwerk, wo ja alle Schiedsrichter in den Ligen und in der Champions League nach pfeifen, so, aber dann gibt es natürlich auch Schiedsrichterseminare bei der FIFA, ne, und sozusagen ein Schiedsrichterbriefing für die Schiedsrichter beim WM-Turnier. Und da gibt es sozusagen ne, den Schiedsrichterchef von allen, Pierluigi Collina, das ist der Mann mit dem strengen Blick.
Mhm.
Und der gibt halt die Linie vor, wie dieses Turnier gepfiffen wird.
Ja.
So, und wenn ich eben als Schiedsrichter vielleicht auch das Finale oder ein Halbfinale pfeifen möchte bei der WM, weil ich gut einfach ein guter Schiedsrichter bin,
ja,
dann halte ich mich natürlich an die Linie, die die FIFA für dieses Turnier vorgibt und lege halt gewisse Regeln halt eben so aus, wie ich das auf diesem Schiedsrichterseminar für das Turnier halt gehört habe.
Was Wahnsinn ist, ne?
So, und das ist halt, ja, und das ist halt der nächste Skandal, aber das bewahren wir uns für die nächste Folge vor. So, und dann passieren halt solche Sachen, ne? Und ich meine, das passiert in der Bundesliga ständig oder in der Champions League, ne? Dass
naja,
der VAR da sowas übersieht. klar. Nur da, glaube ich, können wir keine böse Absicht unterstellen, jetzt in der Bundesliga oder so, weil es dann nicht um ein höheres Etwas geht, ja, sondern
es ist einfach K.O.-Spiel
dann ist einfach ein stumpfer Spieltag. Gut, VAR hat geschlafen, der Ref hat es auch nicht gesehen. Es ist halt immer noch ein Sport von Menschen.
Es gibt halt auch die Möglichkeit des Ausgleichs zu späterem Zeitpunkt, welches es bei dieser WM halt nicht gibt.
Genau, und jetzt bewegen wir uns halt eben auf dieser politischen Ebene. Und das ist halt dann, ich will niemandem was unterstellen und auch den Schiedsrichtern nicht. Ne? Also ich glaube, das sind die ärmsten Würste da, weil sie ja, ganz genau wissen, dass
den ganzen Backlash bekommen.
Weil sie da zwischen den Mühlsteinen der FIFA und der Politik sind.
Ja.
Aber es hat halt einfach trotzdem dieses Geschmäckle, ne? Wo man sich halt fragt, so,
Ja, wo man dann eigentlich nur fragt, wer wird als nächstes beschissen vom Verband. Und so macht der Fußball, also der Sport am Ende auch wenig Freude anzuschauen, wie ich finde.
Ja.
Weil es dann ja immer einen Sieger geben wird, der im Zweifel vorher feststeht.
Ja.
Philipp, ein Thema möchte ich noch mit dir anteasern, weil es mich bewegt.
Ja.
Genau das gleiche Thema, immer größer, schneller, weiter, höher und so weiter.
Ja.
Der WM-Tore-Rekord.
Ja.
Ne? Den von Ronaldo, den Miroslav Klose 2014 knackt.
Ja.
Mit 16 Toren.
Mhm.
Der ist ja einer, ich habe mal ein bisschen recherchiert, den gab es ganz schön lange. Also der ist irgendwo in den 2000ern dann mal aufgesetzt worden. In der Zeit, wo die spielten, Cristiano Ronaldo oder Messi, in der Zeit, die haben ja auch schon einige WMs gespielt,
ja.
Als Klose den holt.
Ja.
Waren die nicht annähernd dort.
War das 2014, ne?
Als 2014,
Weltmeister
Klose den. Und den hält er auch bis zu dieser WM.
Mhm.
Also bis zu dieser WM hat er den gehalten, war kein Spieler besser. Jetzt 2028, 14 Jahre später, wird dieser Rekord 28, ich bin schon bei der EM in England. 2026, 12 Jahre später, wird dieser Rekord mal eben pulverisiert. Komplett pulverisiert.
Ja.
Und wir haben alleine in diesem Turnier, ich habe mal geguckt, in den letzten Turnieren war der Schnitt der Torschützenkönige mal bei 6, mal bei 5, mal auch bei 7, aber in der Regel bei 6 bis 5, 6 Tore. Ja, James Rodriguez mit 6, 2010 waren es 5 mit Forlan und Müller.
Genau,
und
Thomas
so
Müller.
Weiter. Ja. 2014 war es, glaube ich, James Rodriguez mit 6 den Golden Boot geholt. 2018 war es, glaube ich, mal Mbappé oder Harry Kane auch mal mit 6. Also immer so diese 6. Alleine jetzt sind wir bei Messi 8, wo er hätte 10 haben können, hätte die beiden Elfmeter geschossen.
Ja,
10. Ja, 10. Ja. Da sind noch 6 weg von Klose.
Ja.
In einer WM.
Ja.
So, dann hast du alle anderen bei 7, Haaland bei 7, Mbappé bei 7,
ja.
Harry Kane bei 4, 5, 6 irgendwo.
Ja.
Also
ja,
alle mit diesen Zahlen, die vorher längst bis zum Finale manche nur erreicht haben. Ja. Also mehr als 5 oder 6 Tore, ein Spieler war exorbitant gut. Ja, und jetzt schießt Messi 8. Die Frage an dich, Philipp.
Mhm.
Jetzt habe ich Teams wie Cap Verde dabei, wie Curaçao dabei, habe auch 8 Spiele anstatt 7 Spiele, wenn ich bis zum Finale schaffe.
Ja.
Wie viel kann ich auf so Tore-Rekorde überhaupt noch geben, auf so besondere Leistungen von besonderen Spielern?
Ja, eigentlich nichts mehr. Das klingt jetzt zwar hart, aber es ist und Da bin ich so ein bisschen wie jetzt in der NBA, ne? Wer ist der GOAT? Michael Jordan oder LeBron James? Das sind einfach Äras, die du nicht vergleichen kannst.
Ja.
Das ist einfach so, ne? Also das Gleiche ist jetzt im Fußball, ja, Messi oder Ronaldo. Ne? Also was ist denn mit Pelé? Ne? Hat den einmal mal, no, oder ich meine, spielt Mbappé da eine Rolle?
Ja.
So, und was ist mit Jamal in 25 Jahren?
Ja.
So, und da muss man einfach die Äras sozusagen auseinanderhalten. Ne? Mit Sicherheit kann man sagen, dass Messi über Pelé steht. So, ne? Habe ich kein Problem mit.
Ja.
Ne? Aber wie du ja richtig sagst, also es gibt mehr Spiele bei der WM, die Teams sind schwächer. Und damals, wenn ich die Turniere zurückblicke, waren die Matches einfach härter. Ne? Also die Körperlichkeit war einfach auch viel größer. Es war viel schwerer, Tore zu schießen. Und jetzt ist ja alles darauf ausgelegt, dass möglichst viele Tore fallen. Ne? Also die Regeln werden immer wieder so angepasst, dass am Ende dann irgendwie der Stürmer doch bevorteilt wird.
Mhm.
Und von daher kann man das einfach nicht vergleichen. Also ja, ich finde es cool, dass Messi so viel butzt, ist irgendwie cool, weil
ja,
ist
ja,
halt
klar.
Auch gut, ne? Und klar schießt er mehr Tore als andere und Mbappé auch und so, ja. Aber es ist natürlich was anderes als früher, wo du da halt, überleg doch mal, damals Italien mit Maldini und Nesta und Buffon, da hat niemand ein Tor geschossen.
Mhm.
So. So, und heute gibt's halt in jedem Spiel, wenn ich hier mal durchscrolle, die Achtelfinals, hier 5 Tore, 5 Tore, gut, Spanien jetzt nur 1 Tor, dann Mexiko, England wieder 5 Tore, also,
ja, das sind mal einige, also die Tormenge wird für die FIFA natürlich großartig sein, ne?
Genau.
Also das ist ja auch der Plan gewesen, schnelles Spiel, nicht langes Warten, viele Torchancen kreieren. Genau, aber da ist dann eben die Frage, wie viel ist sowas wert, 21 Tore mittlerweile zu haben, wie gesagt, pulverisiert, ne? Wir reden nicht von 17, wir reden von 21.
Ja.
Und das ist, wir sind im Viertelfinale.
Ja, die kommen jetzt.
Ne? Also
ja.
Wir reden ja davon, da kommt noch ein bisschen was.
Ja, ja, und das, ich finde super, dass du den Übergang für mich so direkt mir präsentierst. Argentinien hat den vermeintlich schwächsten Gegner.
Ja.
Im Viertelfinale, Argentinien trifft auf die Eidgenossen aus der Schweiz.
Ja, genau.
Also vielleicht geht das Ganze so weiter. Also eine Butze wird Messi sicherlich machen gegen die Schweizer. Warum auch nicht? Ne? Und wenn es vielleicht der dritte Elfer dann ist,
ja.
Den er macht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ne? Und wie dem auch sei, also ich sehe die Argentinier sich auf jeden Fall gegen die Schweizer durchsetzen.
Ja, da habe ich auch den Tipp, also ich habe sonst immer mit einem Torunterschied, da bin ich ziemlich sicher, dass es da 2 Tore Unterschied geben wird. 3-1 werden die Argentinier gewinnen gegen die Schweizer.
Ja, also genau, also ich würde mich auch auf ein 2-0 irgendwie hinreißen lassen,
ja.
Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein deutlicher Sieg für die Argentinier.
Ja.
Also da ist die, oder sagen wir andersrum, sind die Argentinier für die Schweiz dann doch eine Nummer zu groß.
Zu groß, ja, wenn nicht sogar 2. Als zweites Viertelfinale mit einem Überraschungspart, der wahrscheinlich vorher aber in der WM nie so teilgenommen hat,
ja.
Wahrscheinlich nie im Viertelfinale stand.
Stimmt.
Norwegen gegen England.
Ja.
Die Maschine gegen die Maschine, will
ja,
ich sagen.
Sozusagen,
Harry
ja.
Kane gegen Erling Haaland. Philipp, mir fällt es schwer. Ich würde aber sogar mal ganz hardcore tippen. Die Engländer dran, glauben dran.
Oh.
3-2 gewinnt Erling Haaland gegen Tuchels England.
Football is going home.
Going home, genau. Not coming, but going.
Ja.
So wird es laufen. Also 3-2 werden die Norweger sich durchsetzen und das erste Mal auch ins Halbfinale kommen mit der Euphorie.
Das würde ich anders
rudern.
Tippen. Das würde rudern, ja. Auf ihrem
Langboot.
Auf ihrem Langboot, genau. Das sehe ich anders.
Ja, natürlich.
Aus nicht neutraler Sicht sehe ich das natürlich anders. Ich glaube, die Engländer machen es einfach, weil sie die besseren Spieler haben.
Ja.
Sie haben ja gegen Mexiko haben sie extrem viel Teamgeist bewiesen in Unterzahl, da die Mexikaner so niederzuringen. Und ich glaube, die Engländer sind jetzt anders als in den letzten Turnieren, glaube ich, so ein bisschen als Mannschaft zusammengewachsen. Und deswegen glaube ich, dass sie dann am Ende einfach die Qualität oder einfach ein Ticken an Klasse einfach besser sind als die Norweger,
ja.
Was sie auf dem Papier unbenommen sind,
ja.
Mit ihrem Kaderwert. Aber es wird trotzdem eine ganz enge Kiste und ich meine, natürlich trifft Haaland.
Natürlich, ja.
Und
ja.
Natürlich trifft Kane.
Ja.
Deswegen, ich glaube, also ich
ja,
sehe da,
seh
da auch wieder 5 Tore. Ne? Also warum
ja.
nicht? Also so viele 5-Tore-Matches im Achtelfinale.
Das stimmt.
Sehe ich hier auch vielleicht ein 3-2 für die Engländer.
Wir werden sehen, wie es hier ausgeht. Ein knappes Match, was ich mir auch vorstellen kann und auch ein tolles Spiel, Spanien gegen Belgien.
Ja.
Die Golden Boys, die Golden Boy Era gegen die nah heranwachsende.
Ja, mittlerweile Golden Grandpas, ne?
Ja, Golden Grandpa Era, genau, gegen die Golden Boys vielleicht. Die Spanier mit Pedri, mit Jamal, mit Williams, mit noch ganz vielen anderen
ja,
Namen.
Und allen anderen, genau.
Und allen anderen, die ja da auch noch auf dem Papier stehen, mit wahnsinnigen Transfer, aber auch ansonstigen Werten. Was glaubst du, was passiert? Ich kann mir vorstellen, dass die Spanier das schaffen.
Ja.
Weil die Belgier doch auch schon in den letzten Spielen auch gegen, ich glaube, gegen den Senegal Oder gegen wen war es? Also auch gegen eine afrikanische
Mannschaft. Ich glaube, es war ja Senegal, die lag echt, auch 2-0 hinten und haben sich dann am Ende 3-2 durchgesetzt.
Durchkämpfen mussten, ja. Hohe Gewinn gegen die USA hatten, aber auch viel Kraft das Ganze gekostet hat, im Gegensatz zu den Spaniern, die immer kurz auf knapp natürlich auch harte Gegner hatten, aber in der Summe eine bessere Mannschaftskonstellation haben.
Also Spanien haben. Bis jetzt das einzige Team, was kein Gegentor bekommen hat.
Ja.
So, das heißt, das Spiel geht schon mal 0-0 für dich aus.
Mindestens,
so, das heißt, deine einzige Sorge ist, ein Tor zu machen.
Ja.
So, und ein Tor machen die Spanier. Dafür ist die Qualität einfach zu gut.
Das glaube ich auch, ja.
Und wenn man das Spiel gegen Portugal geguckt hat, die sind schon verdammt kaltschnäuzig.
Ja, ja.
Also die haben einfach so unfassbar viel Ballbesitz. Und dann machen die halt einfach ein Tor. So, fertig.
Wahrscheinlich, ja.
Und so wird es laufen. Ich glaube, Belgien ist nicht gut genug. Spanien wird das wahrscheinlich 2-0 gewinnen.
Ja.
Vielleicht machen die Belgier eine Butze. Es wird aber auf jeden Fall nicht reichen. Also die Spanier werden da, und ich glaube noch nicht mal, dass es ein hartes Spiel wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Spanier werden das recht easy spielen.
Also
dann, ne?
Natürlich werden beide Teams das seriös angehen. Ne? Die Spanier mit Sicherheit und die die Belgier werden natürlich alles geben. Aber es wird auf jeden Fall werden die Spanier komfortabel gegen Belgien gewinnen.
Das denke ich auch. Philipp, und das letzte das letzte Viertelfinale, Frankreich gegen Marokko.
Ja, ist ein Derby, ne? Oder wie war das?
Habe ich auch gerade gedacht. Ja, der Besatzer gegen den Besetzer, der Kolonist gegen die Kolonisierten. Marokko hat auf jeden Fall in diesem Turnier auch wieder gezeigt, dass sie eben Afrika-Cup-Gewinner sind und nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Sportlichen was zu geben haben. Absolut solide Leistungen bisher, ja. Gegen Holland auch bewiesen, dass man gegen vermeintlich starke Gegner auch gut da Stirn bieten kann und werden den Franzosen das Leben schwer machen. Wobei die Franzosen, absoluter Aspirant auf den Titel, das schwer haben werden, sich aber definitiv nicht die Blöße geben wollen, gegen Marokko rauszufliegen.
Nein, also sehe ich auch so. Also die Marokkaner wittern natürlich ihre Chance und irgendwie gegen den irgendwie großen Bruder oder dem eins auszuwischen, mit Sicherheit. Und es wird mit Sicherheit auch, ein geiles Spiel.
Ja.
Aber am Ende, auch ähnlich wie Spanien, Belgien, werden die Franzosen einfach zu gut sein für die Marokkaner. Und das wird allerdings nicht so wie Spanien, Belgien, so easy cruising, weil die Marokkaner bis zum Schluss sich nicht geschlagen geben werden. Am Ende wird sich aber dann wahrscheinlich trotzdem Frankreich vielleicht sogar mit einem 3-1 durchsetzen, weil die Offensive, das ist einfach, also das ist verboten. Also also
overpowered, würde man sagen.
Das ist im Grunde ist das wie eine Clubmannschaft, die sich da 4 Weltstars zusammengekauft hat.
Das ist verrückt.
Nur dass das halt einfach alles Franzosen sind.
Ja, ja.
und das ist schon, also das ist schon eigentlich nicht mehr witzig da vorne.
Und sogar die Ersatzbank noch eigentlich
so und geben würde, sagen, ja. Und Barcola spielt noch nicht mal, ne? Also das ist schon.
Doué, Barcola, ja.
Das ist schon, das ist schon nicht witzig und am Ende werden sich die Franzosen gegen Marokko durchsetzen.
Philipp, das ist unsere Prognose für das Viertelfinale.
Ja.
Ohne deutsche Beteiligung.
Ja.
Warum ohne deutsche Beteiligung und was wir jetzt daran ändern müssen, dass Deutschland mal wieder im Viertelfinale stehen kann, das wollen wir gleich besprechen.
Genau.
Für die jetzige Folge bedanke ich mich bei dir.
Gerne.
Erste Folge nach unserem Urlaub.
Ja, hat wieder Spaß gemacht.
Ja, hat mir auch große Freude bereitet. Ich hoffe euch auch zu Hause an den Endgeräten, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, ein bisschen Gossip, aber vor allen Dingen auch unsere Einschätzung fürs Viertelfinale.
Ja.
Wir werden natürlich dann auch wieder da sein, wenn das Viertelfinale gespielt ist, euch dort berichten, wie unsere Eindrücke sind, wo die FIFA wieder beschissen hat und warum Philipp, Frankreich oder Spanien dann am Ende doch Weltmeister werden. Das besprechen wir dann in der nächsten Folge unseres WM-Updates. Bis dahin.
Bis dann.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.